Ja, anders als gedacht. Normalerweise gehen wir ja durch das Johannesevangelium. Aber ich habe gedacht, dass wir heute mal ein anderes Thema machen. Wir wollen uns den Judasbrief angucken. Der Judasbrief, einer der kürzesten der Bibel, direkt zur Offenbarung. So kurz, dass er gar keine Kapitel hat, sondern nur Verse. Und wir wollen dort lesen ab Vers 3.
Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, wichtig ist es notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist.
Judas, der Halbbruder Jesu, will den Glaubensgeschwistern schreiben. Er setzt sich hin und will eigentlich über das gemeinsame Heil schreiben, über die Errettung, über das, was sie in Christus haben. Aber er wird vom Heiligen Geist geführt über den Glaubensinhalt, das Glaubenssystem, das, was Gott in Jesus Christus als Glaubenssystem gegeben hat, was Menschen glauben können, glauben müssen, um errettet zu werden. Denn das war offenbar, wie wir dann weiterlesen, nötig und falsch verstanden worden. Wir lesen weiter in Vers 4.
Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt angeschlichen, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen.
Ich kriege die Begründung. Ich rede von Gottlosen, von Zügellosen, von Leuten, die Jesus Christus als Herrn verleugnen. Normalerweise würden wir denken, wenn solche Leute kommen, erkennen wir sie sofort. Solche Lehren würden wir niemals glauben. Ich als guter Nachfolger würde einen Gottlosen sofort erkennen. Einen Zuchtlosen, einen jemand, der Jesus als Herrn verleugnet. Aber wir sehen hier in dem Vers, das sind Leute, die sich unbemerkt in die Gemeinde eingeschlichen haben. Also sind sie doch nicht so einfach zu erkennen gewesen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Dinge anders aussehen und wir sie nicht sofort als gottlos und süchtig oder den Herrn verleugnend erkennen. Und darum schreibt Judas diesen Brief. Das ist genau das Thema für die Endzeit, für die Zeit, in der wir leben und deswegen auch noch 2. Timotheus 3.
Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, wenn die Menschen werden...
Und dann kommt ein ganzer Katalog von Dingen, die Menschen tun werden. Wir kürzen es mal ab, gehen zu Vers 4.
Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab.
Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wie will dieser Wissen, Nachfolger wissen, dass in Matthäus 10, Vers 37 Jesus sagt,
wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.
Im Lukas-Evangelium heißt es bei dem gleichen Thema, der kann nicht mein Jünger sein. Nachfolge zu leben, ohne Jesus Christus an die erste Stelle zu setzen, ist nicht schwierig, ist unmöglich. Selbst die natürliche Liebe, die wir von unserem Schöpfer mitbekommen haben, die Grundeinstellung, dass wir unsere Eltern lieben, und wenn Gott uns für die Ehe vorgesehen hat, uns Kinder schenkt, wir unsere Kinder, Söhne und Töchter lieben, das ist natürlich, das ist gut, das ist richtig. Aber auch diese gute Liebe muss hinter der Beziehung zu Jesus Christus hinten anstehen. Jesus Christus ist die oberste Liebe, muss die oberste Liebe in unserem Leben sein. Und wenn wir jetzt in Timotheus 3 gelesen haben, Vergnügen wird mehr geliebt, dann sind das Menschen, die nur den äußeren Schein, wie wir lesen, von Christsein, von Gottes Furcht haben, aber, kriegen wir hier gesagt, deren Kraft, die Kraft des Christseins verleugnen, weil sie es entweder nicht kennen, zumindest leben sie es nicht. Christsein, Nachfolgeleben ist Leben in Kraft. Vielleicht denkst du dir, Mensch, ja, toll, du sprichst von Kraft, Ulrich, aber ich sehe das wieder an dir, noch merke das an mir selber, dass ich ein Nachfolgeleben in Kraft führe. Ich bin schwach. Ich kann nicht. Ich möchte gerne, aber ich kann bestimmte Dinge nicht. Genau das schreibt Paulus in 2. Korinther 12.
Und er hat zu mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen.
Der Zustand von uns Menschen ist, wir sind nicht so, wie wir sein sollen. Hier ist die Rede von Vollkommenheit. Wir können Gottes Anspruch an uns, den Vers aus dem Bergpredigt nicht zusammenfassen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Sind wir so? Nein. Liegt das in unserer Kraft? Wir sind alle schwach, keiner von uns kann das. Wir sind alle unvollkommen, genügen nicht Gottes Maßstab. Wie löst Gott dieses Problem, was jeder von uns hat, jeder Mensch? Durch seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und Gott rechnet uns die Gerechtigkeit, die wir nicht können, die Jesus Christus aber gelebt hat und für uns gestorben ist und sie uns im Glauben zurechnet. Gott rechnet uns diese Gerechtigkeit zu. Er sieht, wenn er auf uns guckt, wie unter einer Käseglocke, sieht er die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir sind gerecht vor ihm durch den Glauben an Jesus Christus. Wahrscheinlich kennen wir diese Tatsache. Aber in der Bibel wird auch von einer anderen Tatsache berichtet. Wie die zwei Seiten einer Medaille, ich habe keine Medaille, nur ein einfaches 2-Euro-Stück hier, aber damit das sehen, genügt das, gehört zu dem in Christus zu sein, auch dass Christus in mir ist. Die Bibel, das Neue Testament, beschreibt beides. Was heißt es, in Christus zu sein, oder? Das haben wir mit, was heißt es, Christus in mir ist? Interessiert, Christus wirkt in mir, und das ist die Kraft des Christseins. Die Kraft, um die es in 2. Timotheus 3 geht. Christus in mir. In Galater 2 wird das wie folgt formuliert.
Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Christus in mir wird dir verglichen mit Leben im Glauben und dass ich mir selber gestorben bin. Das Alte Testament illustriert oft die geistigen Wahrheiten des Neuen Testamentes. Und wir können das illustrieren an der Geschichte des Volkes Israels. Vielleicht wird das deutlich klarer. Israel war unter den Ägyptern versklavt. So wie wir als Menschen im Grundzustand unter der Sünde versklavt sind. Gott tut ein Wunder, befreit die Israeliten aus Sklaverei in Ägypten, indem man sie durch das Rote Meer führt. Das können wir im Neuen Testament vergleichen mit dem Kreuzestod Jesu Christi. Gott legt die Sünde auf Jesus und er befreit uns aus der Sklaverei, indem er die Sünde trägt. Was folgt dann? Israel kommt an die Grenze zum Land, was Gott für sie vorgesehen hat, Kanaan. Gehen sie rein? Nein, weil sie auf ihre Kraft vertrauen. Sie sagen, wir schaffen das nicht. Hat Gott gesagt, sie sollen es schaffen? Gott hat gesagt, ich bringe euch in das Land. Kommen sie in das Land? Nein, weil sie Gott nicht vertrauen. Sie kommen 38 Jahre, wenn sie in der Wüste im Kreis Wüsten leben, obwohl sie aus der Sklaverei der Ägypter, der Sklaverei der Sünde, befreit sind. Was war nötig, um von der Wüste, der Nacht des Nachfolglebens, in das Land der Verheißung, das Land der Fülle zu kommen, Kanaan? Kanaan, übrigens, befreundet der Übertragung, niemals ein Bild für den Himmel. Denn im Himmel wird nicht mehr Krieg geführt, im Himmel gibt es kein Leid. Kanaan ist ein Bild für das Leben aus der Verheißung Gottes, für dem in Fülle. Was musste geschehen, damit das Volk Israel von der Wüste nach Kanaan kommt? Sie mussten wieder ein Gewässer durchqueren, ein Wunder Gottes erleben. Wir können das illustrieren, nachdem wir in Galater 2,20 gelesen haben, wir werden auch gekreuzigt. Wir müssen uns selbst sterben. Unser Ich muss gekreuzigt werden. Was das heißt, wollen wir zu einigen Beispielen angucken. Beispiel der Haare aber immer an die Gefahr, dass sie falsch verstanden werden können. Deswegen dazu einige Vorbemerkungen. Stell dir vor, ein recht frontaler Mensch kommt, sagen wir, 2 Minuten nach der vereinbarten Zeit zur Wahlfeier. Er kommt aber mit einer tiefen inneren Überzeugung, ich will den Herrn anbieten. Ein anderer ist vielleicht schon eine Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit da, sitzt ruhig und still da und tut das aber aus Gewohnheit, ohne diese innere Haltung. Was ist richtig? Was ist wichtig? Wir Menschen können nur das beurteilen, was wir sehen. Bei Gott ist es anders. 1. Samuel 16, Vers 7.
Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an.
Gott kennt unser Herzen. Gott weiß, warum wir Dinge tun oder nicht tun. Warum wir sie so tun. Es ist natürlich gut, pünktlich zu sein. Es ist für alle Gemeinschaft auch störrisch, wenn man sich nicht an Arbeitszeiten hält. Versteht mich nicht falsch. Aber äußere Dinge können wir Menschen nur sehen. Gott kennt unsere Herzen und kann sehen, was in uns ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns über konkrete Beispiele unterhalten, ist, so finden wir es 1. Korinther 10, Vers 23.
Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles.
Es ist einem Christen alles erlaubt. Hier ist natürlich klar, dass das, was Gott definiert hat, was nicht erlaubt ist, was schlecht ist, was uns nicht zu dem bringt, was Gott für uns vorgesehen hat, was Gott Sünde genannt hat, nicht erlaubt ist. Darum geht es nicht. Es geht aber neben den Dingen, die Gott ganz klar als Sünde nennt, viele, viele Dinge, die ein Nachfolger tun könnte. Aber manches von dem, was er tun könnte, weil es nicht als Sünde bezeichnet ist, ist nicht nützlich. Nützlichkeit ist das Kriterium, nachdem wir die Freiheit, die Gott gegeben hat, erwägen sollen. Und das zweite ist, ob es erbaut. Und damit geht es in erster Linie um die Erbauung der Geschwister, nicht um eine persönliche Erbauung. Und jetzt, nachdem wir diese Grundsätze haben, Gott sieht das Herz, Menschen können nur das Äußere sehen. Sie haben Freiheit, aber sollen sie abwägen nach Nützlichkeit und Erbauung. Einige Beispiele, wie das Sterben in Christus angewandt werden kann. Ich möchte dazu Fragen stellen, Fragen aufwerfen, die wir für uns persönlich auswerten können. Wir selber sterben im Blick auf unsere Zeit. Wie viel von meiner Zeit setze ich dafür ein, Medien zu konsumieren, die gottesfeindlich denken, beinhalten oder gottesfeindliches Handeln propagieren. Es gibt auch andere Dinge, aber wie viel von meiner Zeit setze ich dafür ein, gottesfeindliche Denken und Handeln mir anzugucken oder anzuhören? Frage, die müssen wir vor dem Heiligen Geist beantworten. Wie viel von meiner Zeit setze ich ein, um bewusst Gemeinschaft mit Gott zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen? Wie viel meiner Zeit setze ich dafür ein, Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die Gott lieben und Gott dienen, mit anderen Christen, die nachfolgen? Wie viel meiner Zeit nutze ich dafür? Wie viel meiner Zeit verbringe ich mit Menschen, die gottlos denken, gottlos handeln? Es gibt den Aspekt, dass wir Beziehungen zu Menschen aufbauen, die Gott noch nicht kennen, mit einem evangelistischen und einer evangelistischen Absicht. Das ist natürlich auch wichtig, aber die Frage, die wir uns generell stellen sollten, wie viel unserer Zeit setze ich für Gott ein oder für den Umgang mit Menschen, die Gott nicht kennen und Gott nicht wollen? Und warum? Ein fünfter Punkt, eine fünfte Frage, der sechste, fünfte, zu dem Thema, wie viel meiner Zeit setze ich dafür ein, mitzuarbeiten im Gebet oder in praktischen Tätigkeiten im Leib Gottes, in der Gemeinde, örtlich oder weltweit? Fragen, die Gott uns stellt und die jeder für sich persönlich vor dem Heiligen Geist beantworten kann. Alter, was heißt es mir, gestorben zu sein im Blick auf unsere Kraft, im Blick auf das, was mir zur Verfügung steht an Kraft? Wie viel meiner Kraft setze ich dafür ein, meinen Lebensunterhalt im Komfort durch ein schönes Auto oder schöne Möbel, schöne Klamotten? Wie viel meiner Kraft setze ich dafür ein, dafür, dass ich Geld bekomme, um Dinge zu konsumieren? Wie viel meiner Kraft oder arbeite ich für Menschen oder arbeite ich für Gott? Arbeite ich, um Menschen zu gefallen oder arbeite ich, um Gott zu gefallen? Wie setze ich meine Kraft ein? Arbeite ich für das Reich Gottes, für den Leib Christi, oder arbeite ich für andere Dinge? Wofür setze ich meine Kraft ein? Mir selber gestorben sein mit Blick auf unser Geld? Setze ich das Geld, was ich zur Verfügung habe, für den Konsum ungesunder Dinge ein oder für den ungesunden Konsum guter, gesunder Dinge? Nochmal machen in die übertriebene Form, was eigentlich Ordnung ist. Sie setzt sich mein Geld ein für Annehmlichkeiten, die an sich gut sind und in Ordnung, aber immer mehr meiner Zeit konsumieren, verschlingen, verbrauchen. Setze ich mein Geld ein, um den Leib Christi zu fördern, zu unterstützen, örtlich oder weltweit? Wie handle ich für Gott? Bin ich mir selbst gestorben im Blick auf Zeit, Kraft und Geld? Und es gibt natürlich auch viele andere Bereiche noch, wie wir das anwenden können. Bin ich mir selber meinen Wünschen, Interessen gestorben? Regiert Christus mein Leben? Liebe ich ihn an erster Stelle oder andere Dinge? Eine Vorstellung ist, dass wir oft sagen, Dinge, die unangenehm sind im Leben, wie bestimmte Verhaltensweisen zu ändern oder bestimmte Dinge zu lassen oder zu tun, wenn Gott das von mir will, dann wirkt er das in mir, dann wirkt er meinen Wunsch danach. Wir treffen uns zum Beispiel mit jemandem, der seit Jahren versucht, aufzuhören zu rauchen. Sollen wir ihm sagen, werde Christ, dann befreit Gott dich davon? Er hat das in sehr vielen Fällen getan. Es gibt viele, viele Beispiele, dass der Menschen von heute auf morgen den Wunsch nach Tabak, nach Nikotin weggenommen hat. Gott macht sowas. Aber macht er das immer? Ist es berechtigt zu erwarten, wenn Gott etwas von mir will, dann muss es einfach gehen. 1. Timotheus 6, Vers 11 zeigt uns was anderes.
Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut.
Da geht es im Kontext um bestimmte Verhaltensweisen und vor dem wir fliehen sollen. Die Worte fliehe und jage nach zeigen aber klar, dass es etwas ist, was wir aktiv anstreben sollen, was nicht automatisch geschieht. Gott kann Dinge automatisch wirken in uns. Ich habe sowas auch oft erlebt, dass Gott bestimmte Wünsche, die in mir sind, wegnimmt. Sie falschen. Aber anders mal sind sie da und ich muss mich entscheiden, dagegen anzugehen, vor ihnen zu fliehen und nach dem Richtigen zu jagen. Aktiv. Gott will unsere Entscheidung. Gott will, dass wir uns aktiv einsetzen, das zu tun, was er sagt. Der Zivilstelle Kolosser 3, Verse 1 bis 3 dort ist. Gefasst.
Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.
Vielleicht fühlt sich hier wie dieser Mensch. Vielleicht hat der Heilige Geist hier viele Dinge gezeigt und denkst, Mensch, das ist so viel. Ich stehe eigentlich vor einer Mauer, das geht gar nicht alles. Und egal Mann oder Frau, das Bewusstsein, da wäre manches zu ändern. Gott will bei mir in meinem Leben Dinge ändern. Für dich zur Frustration, das geht nicht, denkst du, das schaffe ich nie. Dann fang mit einer Sache an. Wir müssen nicht sofort die ganze Welt, unser ganzes Leben verändern. Eins nach dem anderen. Das eine dauert länger, das andere geht schneller. Das führt zur Freude. Der Sieg liegt nicht in unserer Kraft. Der Sieg ist Verheißung Gottes, wie das Land Kanaan. Er hat gesagt, ich gebe euch das. Vertraust du mir? Vertraust du Gottes Heißung auch für das Nachfolgeleben? Nicht nur für der Rat, auch für das Nachfolgeleben. Amen.